Heute geht es im dritten Teil rund um das Thema Holzrahmenbau. Wie der mit dabei ist, unser Holzbauingenieur Holger. Aber für heute werden wir uns damit beschäftigen, ist euer Bauvorhaben für den Holzrahmenbau geeignet? Ja, ich begrüße ganz herzlich Holger. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo allerseits.
Ja, und ihr seid natürlich wieder bei Das Modell aus, der Podcast für alle Baufamilien und Investoren rund um das Thema Holzbau. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Es hat ja schon letztes Mal schon ziemlich Spaß gemacht, so ein bisschen genauer ins Detail zu gehen. Und heute möchte ich so ein bisschen verstehen bei effizienten Bauen und so. Das ist immer eine Frage der Methode. Und hier heute im dritten Teil wollen wir nochmal ein bisschen genauer nachfragen. Denn unsere Bauaufgaben sind ja relativ vielfältig. Und jetzt mal angenommen, ich habe ein Grundstück und möchte bauen. Was erwartet mich, wenn ich mit Holz baue?
Ja, also wahrscheinlich werden dann einige Menschen drumherum interessiert zugucken, denn es rollt nämlich eine ganze Menge an. Vorgefertigte Teile wird man in der Regel sehen, wenn man mit Holz baut, und es wird dann sehr, sehr schnell gehen. Also es führt am Ende tatsächlich dazu, dass Nachbarn schauen und so weiter und ganz interessiert sind, was da eigentlich passiert, weil man sieht es ja nicht ganz so häufig. Also in vielen Regionen, wir sind ja in Norddeutschland hier unterwegs, da ist ja dann doch die Methode Stein auf Stein sehr verbreitet. Aber es erwartet ganz viel Spannendes.
Ah, okay. Und jetzt hast du gesagt, da kommt nur so Kolonne angerollt. Und was ist denn, wenn mit der Kolonne vielleicht auch der Regen angerollt wird? Ist es bei der Montage schlimm, wenn es regnet?
Nein, es ist nicht schlimm. Natürlich ist es immer schöner, wenn es nicht regnet. Denn wir arbeiten ja auch draußen viel lieber, wenn es nicht regnet. Die Frage ist ja, darauf zielst du ja ab, was passiert mit unserem Holz? Also es wird so aufbereitet, dass es auf jeden Fall auch regnen darf. Denn das Haus ist ja nicht in einem Tag fertig, aber es geht sehr schnell. In der Regel ist nach einer Woche schon das Dach drauf, spätestens nach einer Woche. Und dann haben wir von oben schon einen Regenschutz und dann haben wir eigentlich alles schon überstanden. Und natürlich, es regnet auch nochmal an das Holz dran und so. Das ist aber alles gar nicht so wild. Also das funktioniert alles ganz gut.
Ja, und wir haben ja auch in der letzten Episode schon gelernt, ne, das ganze Haus kann ja atmen, ne, also das trocknet und dann atmet das quasi die ganze Feuchtigkeit wieder aus. Jetzt natürlich trotzdem die Frage, ne, nochmal ganz kurz, wie schützt man denn das Holz?
Ja, dahinter steckt vielleicht auch so die Vermutung, muss man nicht doch irgendwie was mit Chemie machen? Nein, also wir bearbeiten natürliches Holz. Schützen es insofern, dass wir das erstmal auch schon vorgetrocknet haben, also sehr wenig Feuchtigkeit drin ist. Und dieses Holz, was wir verarbeiten, das ist in der Regel Fichtenholz, das hat tatsächlich eine Oberfläche, die gar nicht so feuchtigkeitsaufnahmefähig ist. Das liegt an dieser Holzart auch. Sie nimmt die Feuchtigkeit gar nicht so sehr auf. Also man sagt, wenn es so einen Tag meinetwegen drauf geregnet hat, und dann kommt ein Tag, der ist trocken und dann haben wir Sonne und vielleicht ein bisschen Wind und dann ist es in einem Tag auch genauso wieder abgetrocknet. Man kann das auch verfolgen mit feuchten Messgeräten, aber das braucht man gar nicht. Also ich habe mal einen Bau übernommen, der hat da tatsächlich ein halbes Jahr gestanden und die Feuchtigkeit war etwas erhöht, aber vollständig unkritisch. Also auch da habe ich mich gewundert, habe gedacht, naja, da messen wir lieber, aber das war gar kein Problem.
So, wir haben da einfach getrocknete Hölzer, das bietet sowieso schon so eine Resistenz, so das nimmt gar nicht wieder so gut die Feuchtigkeit an. Wir brauchen keine Chemie, das ist natürlich auch cool, also dadurch ist es auch wahnsinnig lange haltbar. Dann ist natürlich die Frage, die Schnelligkeit hast du ja gesagt, das ist ja so ein Grundprinzip des Holzbaus. Geht es dann auf der Baustelle auch hektisch, die am Weckeln sind?
Ja, eigentlich erstaunlich wenig. Würde man vielleicht vermuten, Schnelligkeit hat etwas mit Hektik zu tun, sondern nein, also es sind ja sehr erfahrene Zimmerer dann vor Ort und die wissen genau, was zu tun ist. Die haben das schon häufiger gemacht und das ist eine Teamarbeit. Also da steht jemand am Kran, da ist ein LKW, da sind die Elemente drauf und man hat auch vorher schon einen Tag vorbereitet, hat genau geguckt, wie ist das Ganze, hat das alles eingerichtet. Und dann wird mit Ruhe, aber allerdings auch mit einer hohen Effizienz werden dann Element an Element gestellt und verankert, festgeschraubt und so wird praktisch Stück für Stück das Haus entstehen. Und so eine Etage in einem Tag ist gar kein Problem. Vielleicht liegt sogar schon die Decke oben drauf. Je nachdem, wie es denn hergestellt wird, geht das auch dann wiederum sehr schnell. Und ja, in wenigen Tagen ist das Dach drauf. Das ist ganz üblich, ganz normal.
Ah, okay, jetzt hast du gerade gesagt, haha, da gibt es jetzt Unterschiede bei den Elementen, also je nachdem, was für Elemente verwendet werden. Das bedeutet aber auch, es gibt auch Unterschiede bei den Elementen, die da ankommen auf der Baustelle. Was für Elemente kommen da denn so an?
Ja, das ist tatsächlich etwas unterschiedlich. Also wenn der Betrieb so in seinem eigenen Ort arbeitet, dann kann es sein, dass er auch relativ gering ausgestattetes Element baut. Also Rahmenwerk, wir haben beim letzten Folge haben wir festgestellt, die OSB-Platte ist ganz wichtig, die ist dann befestigt, damit es auch stabil ist. Und manchmal ist es auch in dieser Form vorgefertigt und manchmal, wenn man vielleicht weiterfahren muss oder es bestimmte Gründe gibt, dann werden auch Fenster vielleicht sogar schon eingebaut. Dann sind es auch geschlossene Elemente. Da sind die Betriebe dann auch etwas unterschiedlich. Und in dieser Methode, es spielt aber im Grunde genommen keine entscheidende Rolle, wie die Ausstattung des Elementes ist. Natürlich geht es am Ende auf der Baustelle viel schneller, wenn das Fenster zum Beispiel schon eingebaut ist. Das geht. Also das funktioniert alles. Und die Betriebe haben sich dann dort eingerichtet und wissen genau, was sie tun.
Und jetzt hast du gerade gesagt, ne, einige kommen... Einige Elemente kommen noch offen, einige geschlossen, je nachdem, wie weit man quasi vom Bauort weg ist. Und jetzt haben wir ein Vögelchen gezwitschert bei geschlossenen Elementen. Da gibt es unter Umständen nochmal sowas wie eine Prüfung. Und die Frage ist einfach, gibt es Qualitätsunterschiede, wie vorgefertigt wird?
Die Qualität wird bestimmt durch das richtige und gute Detail. Also egal, wie es ausgestattet ist, das richtige und gute Detail. Wie baue ich das am Ende konkret fertig? Das ist das Entscheidende. Der Weg dahin, der ist unterschiedlich. Und es gibt Betriebe, die legen da auf die Qualitätssicherung großen Wert und lassen sich auch fremd überwachen. Die dürfen dann auch geschlossene Wände bauen. Man sieht dann eben vieles einfach auch vor Ort nicht mehr. Und das ist der Grund, weshalb dann auch mit Qualitätssicherung gebaut werden muss, also Güteüberwachung gebaut werden muss. Und das muss man sich so vorstellen, dass in die Betriebe, die haben dann einen Vertrag mit einem Institut, die dann die Qualitätssicherung vornimmt. Die kommt dann immer mal wieder in den Betrieb rein, schaut sich an, wie das Ganze gebaut wird, versucht dann auch natürlich, wenn Fehler gemacht werden, die dann zu identifizieren und dann wird das abgestellt und diese Betriebe legen darauf großen Wert, können geschlossene Wände bauen und dann ist der Weg auch nicht weit und dann werden auch Fenster eingebaut. Also die Qualitätssicherung, manche haben dann auch noch das RAL-Gütesiegel, das ist dann nochmal ein Label, was man noch oben drauf setzen kann. Aber die Güteüberwachung ist schon wichtig. Also, weil wir haben nun mal großflächige Elemente, die wir vorfertigen. Und dann ist das ein wichtiger Schritt.
Und ich sag mal so, du sagst jetzt gerade Güteüberwachung und wie man bestimmte Sachen zusammensetzt. Und es geht um Details. Und das heißt, wie ist der Wandaufbau, wie dichte ich ab und solche Geschichten. Da gibt es ja sicherlich auch immer eine kontinuierliche Weiterentwicklung und auch die Anforderungen werden sicherlich immer andere. Woher kommt denn bei den Zimmermeistern beispielsweise oder woher bekommt der Zimmermeister dann eigentlich sein Wissen?
Ja, manchmal schon in seiner Grundausbildung, also das heißt seine Meisterausbildung, da ist schon einiges drin, das reicht aber nicht. Man muss sich immerwährend fortbilden und so ist dieser Verbund der Zimmerer, die unter dem Namen Holzklasse sich zusammengetan hat, die sorgen auch permanent für eine Wissensvermittlung, für Erfahrungsaustausch, was funktioniert gut, mit welchen Produkten arbeiten wir, was haben wir für unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir bieten Seminare an. Es sind auch ja wieder immer junge Leute in den Unternehmen, die ausgebildet werden müssen, das machen wir. Also in diesem Verbund Holzklasse, dort kümmert man sich sehr intensiv um die Fortbildung und eben, und was ganz wichtig ist, Erfahrungsaustausch. Es ist ja so vielfältig, das Bauen mit Holz. Und die Bauaufgaben sind so vielfältig, dass man immer weiter dazulernt und ja, Fehlervermeidung hat man dadurch sichergestellt. Denn wenn jemand sagt, Mensch, das hat nicht so gut funktioniert, das haben wir abgestellt, dann brauchen die anderen nicht lange suchen, dann ist das auch für die schon die Lösung. Also das geht viel schneller, wenn man in einem Verbund organisiert ist und das ist zum Beispiel die Holzklasse.
Und jetzt hast du ja gerade nochmal erwähnt, dass es immer um das Bauvorhaben geht und die Bauvorhaben sind mal ganz unterschiedlich. Und jetzt ist meine, natürlich meine Frage, kann man jetzt sagen, nur normale Wohnhäuser aus Holz bauen oder was dann andere Bauvorhaben beispielsweise?
Ja, die Baulandschaft ist ja extrem vielfältig. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo man sehr stark in Richtung Einfamilienhaus auch geschielt hat. Das nimmt ja ab. Also wir haben die Flächen ja auch gar nicht mehr zur Verfügung, um jetzt für alle Menschen Einfamilienhäuser bauen zu können. Das funktioniert so ja gar nicht. Und natürlich kann man normale Wohnhäuser, also Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, kann man natürlich aus Holz bauen. Das ist gar keine Frage, aber unser Fokus geht auch sehr stark dahin, dass wir Bestandsgebäude haben und dass diese Bestandsgebäude dann weiterentwickelt werden. Also zum Teil stehen diese Bestandsgebäude auf größeren Grundstücken. Die Grundstücke will man so in der Form auch vielleicht gar nicht mehr haben. Die Nutzung sieht man gar nicht mehr so sehr und versucht dann vielleicht, wenn man auf einem Grundstück dann ein Einfamilienhaus hat, daraus vielleicht auch ein Zweifamilien- oder ein Dreifamilienhaus zu machen. Je nachdem, was so die Ziele sind. Also die Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig beim Bauen insgesamt.
Also das sind dann die unterschiedlichen Bauvorhaben, die man haben kann. Ne? Also steigt quasi die Komplexität. Dann ist natürlich die Frage, wer plant denn sowas? Ne? Also wer plant das Gebäude? Macht das der Architekt oder macht das der Zimmermann? Oder wer plant sowas?
Immer in einem Team, kann man schon sagen. Dazu gehören auch noch ein paar mehr. Also der Architekt wird gebraucht, weil es dann ja auch darum geht zu klären, darf man das denn eigentlich bauen? Es gibt ja auch Grenzen in der Höhe, in der Fläche. Haben wir genug Parkplätze? Ist der Abstand zu der Nachbarschaft gewährleistet? Alles Mögliche gibt es dort, das klären Architekten, machen Entwürfe, fragen genau rein, was möchte da die Baufamilie erreichen? Und macht einen Entwurfsvorschlag und dann entwickelt sich das dann so weiter. Aber es geht auch um Tragfähigkeit, es geht um Bestandsaufnahme, wenn es ein Gebäude dort schon gibt. Es geht um Bodenuntersuchung, was gibt es in dem Boden, irgendwelche Besonderheiten, die wir beachten müssen. Kann man dort einen Keller bauen? Haben wir etwa Schwierigkeiten mit Starkregenereignissen? Alles Mögliche spielt eine Rolle. Und natürlich dann am Ende die Gebäudeplanung auch selber. Die Gebäudetechnik hat sich verändert. Von den fossilen Brennstoffen geht es jetzt hin zu den Wärmepumpen oder was auch immer dort gebraucht wird. All das muss in dem Gebäude untergebracht werden. Ja, das ist ein Planungsteam und gut ist es, wenn dieses Planungsteam bereits gemeinsam gearbeitet hat und die Zimmerei haben in der Regel dann ihr Planungsteam beieinander und darauf sollte man achten, dass man da nicht der Erste ist.
Jetzt hast du ja auch gesagt, okay, es gibt ja verschiedene Bauvorhaben, ne, ob das jetzt eine Doppelhaushälfte ist oder eine Dreifamilienwohnung oder was weiß ich nicht. In Deutschland fehlt ja eigentlich ziemlich viel Wohnraum. Und kann man sowas auch mit Holz umsetzen?
Ja, es wird ja schon sehr viel in Holz umgesetzt. Also circa jedes fünfte Gebäude durchschnittlich in Deutschland wird bereits aus Holz gebaut. Das ist schon ganz recht viel. Nun ist ja die Frage, kann man eigentlich noch mehr in Holz umsetzen? Ja, kann man. Also von der Rohstoffseite Holz ist das möglich. Selbst wenn man nur das Holz was in Deutschland geerntet wird, das sind so rundweg 70 Millionen Festmeter. Der Holzbau verwendet tatsächlich nur weniger als 10 Millionen Festmeter. Die Zahl kann man nicht ganz genau greifen, aber sagen wir mal rundweg 10 Millionen. Denn ist das Siebenfache an Holz ist in Deutschland jedes Jahr in der Ernte. Und sehr viel davon wird tatsächlich in die Welt exportiert. Also ob es jetzt ein Holzquerschnitt ist, ein Brett, ein Kantholz, eine Holzwerkstoffplatte, Es wird viel mehr in Deutschland produziert, als hier verwendet wird. Insofern können wir natürlich auch sagen, naja, das Material kann man doch auch hier zum Bauen von Häusern, von unseren Häusern verwenden. Also von daher ist noch ganz viel Luft und wir können also ohne weiteres da noch mehr bauen. Der Wald wird ja nicht etwa abgeerntet, sondern es ist die nachhaltige Forstwirtschaft. Das heißt, es wächst viel mehr Holz nach, als geerntet wird. Und insofern, ja, wir können auch eine ganze Menge mehr in Holz bauen. Das ist kein Problem.
Ah, okay. Ja, dann danke dafür deine Einschätzung. Aber ich sag mal so, um diese Reihen- und Mehrfamilienhäuser, da werden wir uns wahrscheinlich nochmal in einer anderen Episode drum kümmern. Und vielleicht sollten wir nochmal einen Bereich beleuchten, den sicherlich viele Hörer, auch Hörerinnen betrifft. Und das ist, ja, was wird aus unserer alten, ja, Bausubstanz, ne? Also die Energiekosten hoch geworden und dass Hausbesitzer und Besitzerinnen da Handlungsdruck spüren, das ist ja irgendwie klar. Also was machen wir mit, ja, alter Bausubstanz?
Ja, wir sind ja in einer ganz krassen Entwicklung gerade. 2023, wir haben hohe Energiekosten im letzten Jahr erleben müssen. Und es ist nicht voraussehbar. Es ist ja wirklich nicht so wirklich voraussehbar, wie sich so etwas weiterentwickelt. Da spielt einfach so extrem viel mit. Und eins ist aber auch klar, Deutschland ist jetzt nicht das Energieland. Natürlich versucht man hier mit Stromerzeugung durch Windkraft, durch Solar, einiges bereitzustellen. Aber es wird schon ein Aufwand sein, Deutschland tatsächlich selbst aus sich selbst heraus mit Energie zu versorgen. Entsprechend wichtig ist es, dass die Gebäude, die wir haben, möglichst wenig Energie benötigen. Und wir haben viele Jahre jetzt hinter uns, also ich schätze mal, das geht schon in Richtung eher 12, 15 Jahre, wo wir praktisch gar keine Energiepreiserhöhung hatten. Viele Hausbesitzer lehnen sich dann ein bisschen zu sehr zurück und sagen, ja, guck mal, also die Energie ist ja gar nicht so teuer, gar kein Problem. Wenn ich jetzt etwas mache, tue, dann muss ich das gar nicht so sehr beachten. Es ist leider ein Irrtum. Wenn ich jetzt die Geschichte etwas länger verfolge, dann haben wir circa alle 10 Jahre eine Verdopplung des Energiepreises. Und das ist ja eine exponentielle Kurve, die wir dann dort haben. Und jetzt gerade in diesem Jahr kann man schon nachvollziehen, dass diese exponentielle Kurve tatsächlich auch weitergeht und die Energiepreise eben doch steigen werden. Energie ist endlich, ist knapp. Wir werden immer mehr Menschen auf der Erde. Der Bedarf an Material wird immer größer und entsprechend der Energiebedarf. Und das bedeutet, wir müssen hier sehr aufpassen. Bedeutet für den Hausbesitzer, ja, sich darum kümmern, dass wir die Gebäude besser ausnutzen und ja, wärmedämmen.
Und wenn wir dann Wärme dämmen, dann ist natürlich immer erstmal die größte Frage, die ich mir stellen würde, lohnt es sich, ob das Gebäude zu erhalten? Was ist da zu beachten? Oder wie stelle ich das fest?
Ja und nein. Es lohnt sich, das Gebäude zu erhalten, denn am Ende ist ja das Erhalt von Bausubstanz die nachhaltigste Art. Denn es ist ja in dieses Gebäude Energie reingegangen. Man hat es gebaut und wenn man das Gebäude nutzen kann, dann soll man es auch weiter nutzen. Unbedingt. Also wir dürfen jetzt nicht dazu aufrufen, jetzt Deutschland abzureißen und neu zu bauen. Das ist ja, kostet ja alles noch viel mehr Energie. Aber es gibt natürlich auch Bausubstanz, da muss man einfach sagen, ein relativ großes Grundstück, es steht mittendrauf. Die Bausubstanz ist so alt, dass man sehr viel Energie verwenden müsste, um das auch wieder herzustellen. Und noch viel mehr muss man eigentlich in Richtung der Grundrisse und der Nutzbarkeit schauen. Denn die Fläche, die dort bebaut ist, schwer nutzbar ist, weil es viele kleine Zimmer sind und so weiter und die Deckenhöhe reicht nicht und die Technik ist alt und so weiter. Dann muss man vielleicht auch doch mal dann sagen, okay, dann ist es wahrscheinlich am Ende wirtschaftlicher, das Gebäude wegzunehmen und etwas Neues darauf zu bauen, was dann auch tatsächlich eine hohe Nutzbarkeit hat. Aber wenn es irgendwie geht, würde ich immer in der Richtung erstmal denken, Erhalt des Gebäudes und Weiterentwicklung des Gebäudes. Wie kann man das machen? Und dahingehend erstmal die Planung. Wenn man denn am Ende zu der Meinung kommt, gemeinsam macht keinen Sinn, dann ist es eben denn doch leider ein Abriss.
Okay, dann haben wir jetzt also zwei Szenarien, ne? Also entweder kommt raus, nee, wir müssen das abreißen oder wir müssen behalten, wir halten das im Bestand. Angenommen, wir würden das jetzt abreißen, wie packt man das dann an? Vielleicht am Beispiel von so einem Einfamilienhaus.
Ja, das ist natürlich eine relativ leichte Planungsaufgabe, weil wir dann keine Rücksicht nehmen müssen auf das, was halt besteht. Und die Kompromissfindung des Bauens ist ja dann viel einfacher. Wir können dann einfach mit Standards dann auch losbauen. Also das ist die einfachste Bauaufgabe im Grunde genommen. Also man packt es so an, dass man dann feststellt, welche Flächen brauchen wir, wie soll das Gebäude genutzt werden, es muss alles auf den Tisch, gibt es irgendwelche Besonderheiten, bin ich selbstständig, habe ich ein Homeoffice, was wird dort gebraucht, gibt es Besonderheiten in der Familie, spielt da einer Schlagzeug, dann würde man vielleicht einen Raum schaffen, der ein bisschen schallgedämmter ist als die anderen, solche Dinge halt.
Ah, okay. Und da geht es ja eigentlich dann auch um die Ausnutzung des Grundstücks, oder?
Ja, geht es, auf jeden Fall. Diese Weiterentwicklung, man sollte Bauen auch immer etwas weiter denken. Das heißt, natürlich, wenn so die klassische Familie da Familiengründung ist und sagt, wir haben zwei Kinder, drei Kinder, wie auch immer, dann ist es irgendwie klar. Aber man sollte auch ein bisschen weiter denken und auch überlegen, macht es nicht Sinn, vielleicht auch eine Einliegerwohnung vorzudenken, auch wenn man es noch nicht so wirklich im zweiten Eingang bauen muss. Das kann man alles noch tun. Aber stimmt der Grundriss vielleicht schon? Denn vielleicht muss ein Elternteil aufgenommen werden. Vielleicht brauche ich das nicht mehr. Vielleicht mache ich mich in der Eigenliegerwohnung auch selbstständig und habe dort mein kleines Office oder irgendwie so etwas. Also ich finde, man sollte Gebäude immer so ein bisschen weiterdenken und überlegen, wohin geht die Reise hin. Einfaches Beispiel ist doch, dass sich viele Menschen, wenn so die Familienzeit so etwas hinter einem liegt, die Kinder sind aus dem Haus gezogen, wie viele kaufen sich heute ein Wohnmobil? Ein Wohnmobil und ein großer Garten zum Beispiel passt oft gar nicht so gut zusammen. Dann ist es vielleicht die Dachterrasse, die dann interessant ist. Also das heißt, ich ziehe dann ins Obergeschoss, habe meine Dachterrasse, das reicht mir vollkommen. Und dann im Erdgeschoss kann eine Familie wohnen und den Garten nutzen. Junge Familien mit Kindern und Garten, das passt natürlich sehr gut zusammen. Also Biografien verändern sich im Laufe des Lebens ja einfach. Und die Anforderungen an das Wohngebäude ändern sich auch.
Ja, das stimmt. Da bin ich voll bei dir und das kann ich auch total nachvollziehen. Also das wäre quasi die Option für Haus wird abgerissen und wir machen eine neue Nutzung und dann müssen wir überlegen, was wollen wir damit machen, was wollen wir auch in Zukunft damit machen, finde ich gut. Aber, was mir zum Beispiel auch aufgefallen, ganz häufig verbinde ich mit Häusern eine Emotion. Das ist sowas wie beispielsweise Heimat, das ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und vielleicht auch, wo ich mein ganzes Umfeld habe und ich möchte das eigentlich gar nicht abreißen, sondern ich möchte das vielleicht umnutzen und so. Dann ist natürlich jetzt die große Frage, weil ich ja ein großes Gefühl habe zu diesem Haus, wie baue ich das Haus um?
Kann ich auch vollständig nachvollziehen. Man hat seine Freunde, man hat seine Familie, seine Umgebung. Auch schon der Arzt spielt eine Rolle. Das ist halt der Arzt. Ich will das gar nicht wechseln. Ich will nicht in eine andere Stadt. Und warum soll ich in ein anderes Haus? Deshalb ist es ja auch gut, wenn die Gebäude ein bisschen vielseitiger aufgestellt sind, dass man je nachdem, wo man, welcher Situation man sich befindet, dann auch gerne sich dann auch verkleinert. Statt immer nur größer werden. Völlig klar. Es sind manchmal ja auch wirklich nur so kleine Eingriffe, die notwendig sind. Das ist manchmal gar nicht so aufwendig. Also ich überlege mir, ich möchte vorbereiten, dass ich auf einer Etage wohnen kann. Ich möchte im Erdgeschoss, weil ich möchte keine Treppen steigen. So, das kann ja sein, dass es ein Ausgangspunkt ist. Dann ist es manchmal nur ein ganz kleiner Anbau, der notwendig ist, um tatsächlich in dieser Etage im Erdgeschoss wohnen zu können.
Ja.
Und im Dachgeschoss entsteht mit diesem Anbau gleichzeitig eine Fläche für eine Dachterrasse und schon habe ich ein Zweifamilienhaus. Also da muss man jetzt gucken, Küche, Bäder, wie geht das alles? Aber da sollte man immer so ein bisschen vorausschauend bauen und planen und immer so ein bisschen vor der Welle schwimmen. Also ein bisschen früher dran sein, denn was wir auch feststellen ist, dass Menschen dann irgendwann auch sagen, Mensch, ich bin jetzt schon so ein bisschen älter geworden, bin vielleicht schon über 70. Jetzt bräuchte ich eigentlich die andere Wohnform, aber lohnt sich das denn überhaupt noch für mich? Da sage ich, Menschen werden heute 90. Hallo, natürlich lohnt sich das noch, da etwas zu tun, denn letztendlich, wenn ich in der Umgebung bleiben will, dann spielt das, dann schaffe ich mir das halt so. Und wenn ich dann irgendwann auch alleine sein sollte, weil es halt sich so entwickelt, dann bin ich froh, dass noch jemand im Haus ist und dass ich nicht alleine auf dem Grundstück leben muss. Auch das ist eine Perspektive, die vielen Leuten sehr angenehm ist, zu sagen, ach, wenn ich dann die Fläche nicht mehr alleine nutze, ja, dann kann ich mir doch vielleicht eine junge Familie dazu suchen und habe den Anschluss und immer wieder Hilfe im Alltag. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen.
Ja, da bin ich also voll bei dir. Aber jetzt werden die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich denken, jetzt reden die über Häuser und wie die sich jetzt entwickeln. Aber jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Es ist der dritte Teil unserer Holzrahmenbau-Episode. Aber wie kann der Holzrahmenbau denn einen Beitrag dazu leisten? Also zu diesen kleinen baulichen Eingriffen?
Ja, diese Methode Holzrahmenbau, das ist halt der etwas bessere Eingriff in diese Bausubstanz, kann man sagen. Es geht viel schneller, es geht trockener, und das ist eigentlich das, was viele daran auch schätzen. Da wird nicht monatelang mit offenem Dach oder ich weiß nicht was gearbeitet, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir sind einfach durch die Vorgefertigung, sind wir einfach viel schneller und haben wieder ein Dach drauf. Und die Vorgehensweise ist anders. Und das ganze Material, was wir einbauen, ist einfach trocken. Da brauchen wir jetzt keine Trockenzeiten mehr und Aushärtungszeiten oder sonst irgendwas. Es ist alles stabil und fertig, ne? Also wir sind etwas schonender bei Umbauarbeiten, Anbauarbeiten, Aufstockung, was auch immer gefordert ist.
Und ja, wenn wir überlegen, wir bauen einen Bestand, also wir erweitern das, was wir da machen wollen, ja, welche Methoden werden da heute eingesetzt?
Also die erste Methode ist eigentlich die Erfahrung, mit denen ich dort umbaue. Das ist erstmal, die kennen in der Regel dann auch die Baumethoden, die in der Region verbreitet sind. Und das sind erfahrene Zimmermänner und Zimmermeister, mit denen ich jetzt zu tun habe. Die wissen, wie die Bausubstanz ist, die kennen sich da aus. Und sie arbeiten andererseits auch mit den modernen Methoden. Es wird alles im Computer geplant, mit CAD-Systemen vorgezeichnet. Und es wird millimetergenau am Ende zugeschnitten, obwohl wir anbauen, obwohl wir das anpassen müssen. Die Aufmaße werden sehr genau gemacht. Da haben wir sogar jetzt mittlerweile, das kommt jetzt so allmählich, in den Betrieben auch automatische Aufmaßsysteme, also 3D-Scanner, können da erstaunliche Ergebnisse liefern. Das geht ganz wunderbar.
Okay, also da haben wir so ein bisschen auch die modernen Systeme, die da immer mehr in Einsatz kommen, die ja vor Jahren ja gar nicht denkbar waren. Aber jetzt mal Stichwort Anbau oder auch Aufstockung, das sind ja alles so Worte, die so gefallen sind. Warum werden solche Maßnahmen eigentlich im Holzrahmenbau umgesetzt?
Also wir gehen eigentlich immer davon aus, dass das Gebäude bewohnt bleibt. Natürlich ist es manchmal einfacher, wenn so eine Übergangs-, also ich erwerbe ein Gebäude und die bisherige Baufamilie ist ausgezogen und ich nutze dann diesen Übergang dafür, das umzubauen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen einfacher. Aber wenn ich in dem Gebäude wohne und baue es um, geht es ganz genauso. Natürlich habe ich durch Bauen immer ein bisschen Einschränkungen, aber die sind überschaubar. Also das ist weniger, als man befürchtet. Also die Baufamilien, die in der Holzrahmenbauweise ihre Umbauten machen und Erweiterungen, die sagen hinterher, das hatte ich mir ja alles viel aufwendiger vorgestellt. Das ging ja alles sehr, sehr schnell. Und also man bekommt eher, der Respekt, merkt man, ist schon da vor solch einem Eingriff. Natürlich muss alles gut geplant werden, aber am Ende geht es ganz schnell und weil eben gut vorgeplant worden ist. Das ist das Entscheidende, dass vor Ort nicht irgendwelche wilden Sachen entstehen, die dann den Bauablauf dann verzögern. Das will man natürlich nicht.
Ah, okay, aber das ist ja natürlich wirklich ein großer Vorteil, wenn ich dann auch während der Zeit ja in der Wohnung schon wohnen kann. Das ist ja schon einiges, was man auch spart, ne? Okay, aber der Begriff Nachverdichtung, ne, der fällt in ja bestimmten Diskussionen beispielsweise um den Wohnraummangel. Da heißt es immer, ja, wir müssen nachverdichten. Erstmal klingt irgendwie verdichten, klingt immer ganz schlecht. Ne? Klingt fast so wie versiegeln, aber nachverdichten klingt manchmal komisch. Hört sich erstmal ja, nicht unbedingt positiv an, aber wie stehst du denn zu dem Thema Nachverdichtung?
Naja, ich spreche eigentlich lieber von Weiterentwicklung, weil wir haben früher jetzt in unserer kleinen Stadt hatten wir Grundstücke, da stand vorne ein Haus, dann kam ein Stall, da war das Schwein, ein Huhn und ein Schaf drin. Und dann kam dahinter eine Weide. So, und die Weide ging dann tief rein ins Gelände. Das braucht heute kein Mensch mehr. Kein Mensch hat ein Schwein zu Hause, ein Huhn, und das hat man halt nicht mehr. Also, dann hatten wir Gärten, die waren 1000 Quadratmeter groß. Ich habe selten jemanden getroffen, der sagt, ich brauche unbedingt einen Garten mit 1000 Quadratmetern. Das heißt, wir wollen uns auch ein bisschen reduzieren. Wir setzen den Fokus ein bisschen anders heute. Und beschäftigen uns heute mit anderen Dingen. Man kann das Ganze, diese Nachverdichtung, natürlich ist das irgendwie, wohnen mehr Menschen denn auf diesem Grundstück. Aber wenn wir das jetzt mal andersrum drehen und sagen, ich beanspruche für mich viel Wohnfläche und viel Grundstück, weil ich möchte große Flächen haben. Das ist ja auch nicht positiv. Das finde ich jetzt auch irgendwie ungerecht. Wie viele Familien, junge Familien müssen in zwei, drei Zimmern leben. Sie bekommen Kinder, worüber wir uns freuen, aber wir stellen denen nicht den Wohnraum zur Verfügung, und andere sagen, ja, ich beanspruche ganz viel für mich und ich will das so behalten. Natürlich, wenn es Eigentum ist, dann kann man das ja auch behalten. Wir sind ein freies Land, aber auch das ist nicht positiv, und auch die Familien wollen nicht irgendwo wohnen, sondern sie wollen auch dort sein, wo ein Kindergarten ist, wo eine Schule ist. Und natürlich, wir wollen möglichst stark unsere Infrastruktur ja auch nutzen und ausnutzen. Das kostet ja alles viel Geld, die ganze Infrastruktur einer Kommune herzustellen und zu unterhalten. Und entsprechend braucht es auch Menschen, die dafür aufkommen und das bezahlen, natürlich.
Ja, also ich sehe das auch so, wenn ich hier beispielsweise in Hamburg mal durch die Straßen laufe, ne, dann sieht man schon häufig, dass auf quasi ein Gebäude nochmal ein, zwei Stockwerke draufgesetzt werden, um einfach mehr Wohnraum zu schaffen im Bestand, oder wird nicht neue Fläche für versiegelt. Und ich meine, Hamburg ist ja beispielsweise dafür bekannt, dass es viele Grünflächen hat, und so bleiben die Grünflächen und das Lebhafte in der Stadt auch natürlich auch spitzenmäßig erhalten, statt jetzt einfach zu sagen, wir machen aus dem Park jetzt nochmal wieder einen neuen Platz, da ist eine Aufstockung, da natürlich wirklich, ja, ideal, ne? Und das bringt uns quasi zu der nächsten Frage. Ist der Holzrahmenbau bei Baumethoden für die Bestandserweiterung eigentlich so das Optimum, oder ist das ein probates Mittel, oder was würdest du sagen?
Ja, ich denke schon, dass es das ist. Also ich kann mir für Aufstockung Mauerwerk weniger gut vorstellen. Es dauert einfach zu lange. Wenn wir in den Städten und gerade da, wo wir beschreiben es ja gerade, da wo viele Menschen wohnen, ist ja eine Baumaßnahme auch immer eine Einschränkung für die dort wohnenden Menschen. Nicht nur auf diesem Grundstück, sondern auch auf die Benachbarten. Es müssen Baufahrzeuge dort parken, es wird Material angeliefert und so weiter. Je schneller es geht, umso besser ist es eigentlich. Klar, auch wenn eine Straße neu gemacht wird, das ist immer erstmal eine Einschränkung, aber je schneller es geht, da freuen wir uns drüber. Und das ist bei dem Bauen ganz genauso. Und deshalb halte ich es auch für ein sehr gutes Mittel, dann mit vorgefertigten Bauteilen zu arbeiten, die aus einer ortsansässigen Zimmerei möglicherweise kommen. Also die werden jetzt auch nicht hunderte von Kilometern durch die Gegend gefahren. Und ich habe meine Baupartner dort vor Ort und die Wege sind kurz. Das ist insgesamt, ist das eine sehr effiziente und am Ende auch ja energiesparende Bauweise. Das neue Baugebiet zu erschließen, ist ja nicht wirklich energiesparend. Es kommt ja was dazu. Unsere Bausubstanz zu dämmen zu einer guten Nutzung zu führen und nicht abzureißen, das ist energiesparend. Das sorgt dafür, dass wir das, was wir haben, besser nutzen können. Und vielleicht ist das so ein Gedankengang, dass für jeder, der ein Haus besitzt, vielleicht auch zu überlegen, Mensch, passt das wirklich noch oder lässt sich da etwas dran machen? Und da gibt es so viele schöne Lösungen, und viele können sich das gar nicht so sehr vorstellen und werden hinterher vielleicht sagen, Donnerwetter, gut, dass wir den Schritt gegangen sind und haben uns vielleicht ein bisschen verkleinert, aber das Leben ist viel angenehmer geworden. Wir haben auch Erleichterungen dadurch.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Und wenn ich jetzt nochmal nachdenke, ne, jetzt hattest du zum Beispiel gesagt, bei uns im Ort, da gab es ja Grundstück mit ja 1000 Quadratmeter Garten, einfach nur so Garten zusätzlich. Und wir über alle Kosten so weiter denken. Ne? Beispielsweise, ich bin ja auch kein ja, Hausbesitzer. Ich könnte mir aber ja vorstellen, guck mal, ich brauche ein Grundstück. Wenn ich jetzt beispielsweise Land ziehen wollte, bräuchte ich ein Grundstück. Und ich muss ein Haus bauen. Und das wird ja alles nicht günstiger, sag ich mal. Dann könnten wir hier auch theoretisch zusammensetzen mit Freunden oder mit meiner Schwester oder sagen, pass auf, wollen wir nicht zusammen ein Haus bauen? Dann ist natürlich die Frage bei so einem Grundstückskauf, ja, wann macht es Sinn, ja, so ein Grundstück zu kaufen und wann ist Abriss sinnvoll?
Also jedenfalls lohnt es sich, und das ist ja auch ein probates Mittel. Also wenn man sagt, ich möchte gerne Eigentum besitzen, was ja auch wirklich sehr sinnvoll ist, auch für die eigene Altersvorsorge, dann also mietfrei auch wohnen zu können, das ist ja ein ganz wichtiges Element. Also dann auch ein bisschen kreativer an die Haussuche ranzugehen. Also nicht danach gucken, welches Haus gefällt mir tatsächlich, sondern welches Gebäude, was ich kaufen kann, bietet die meisten Möglichkeiten, es weiterzuentwickeln. Dass man den Preis abstimmt und sagt, ist das ein fairer Preis oder ist das zu hoch? Wir kommen, glaube ich, jetzt so gerade in eine Zeit wieder rein, wo wahrscheinlich die Immobilienpreise sich ein bisschen wieder beruhigen und man auch wieder hoffentlich auch etwas bekommen kann. Aber da kreativer rangehen und nicht danach sagen, Mensch, die Fassade gefällt mir oder die Dachneigung oder die Dachziegel sind schön. Das spielt alles gar keine Rolle, sondern welches Gebäude hat von der Nutzung her die größten Möglichkeiten? Und am Ende wird tatsächlich ja sowieso noch mal renoviert, vielleicht sogar angebaut oder wie auch immer. Und wenn man sich vorstellen kann, wieso, ich muss hier jetzt auf diesem Grundstück nicht alleine leben, sondern da kann noch jemand mit mir sein auf diesem Grundstück, dann haben wir noch viel mehr Möglichkeiten. Und dann ist so ein Erwerb eines Grundstücks mit Haus hochinteressant. Es kann natürlich auch sein, wenn es wirklich eine schlechte Bausubstanz ist, dass man das dann vielleicht auch tatsächlich beseitigt. Das kann sein. Aber das ist nicht gesagt. Also manchmal sind in diesen ja, unterschätzten Gebäuden, die jetzt erstmal gar nicht so auffällig sind, steckt vielleicht viel mehr, als man so denkt.
Ja, und meinst du, wenn ich jetzt sowas im Blick habe beispielsweise, ne, wo ich sage, okay, das ist auf meiner Beobachtungsliste, sage ich mal, macht es da Sinn, vielleicht dann auch schon mal mit jemandem zu sprechen, Richtung, ja, Zimmermann oder Zimmerfrau, und zu sagen, hey,
ja,
was wäre es?
Ja, also ja, zum Beispiel auch, also wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Zimmerer Kontakt aufnimmt und den einfach mal erzählt, Mensch, ich habe hier sowas vor, ich möchte hier was machen, und dann guckt der auch schon mal mit, oder er sagt, komm, ich habe einen Energieberater, der guckt schon mal mit. Das sind ja auch sehr erfahrene Leute, die schon viele Umbaumaßnahmen mitgemacht haben, und wie würden die das einschätzen? Die gucken dann auch vor allen Dingen auf die Gebäudetechnik und sagen, das ist aber noch eine alte Ölheizung, die muss jetzt auf jeden Fall raus. Aber wir haben die Chance, dort mit Wärmepumpen zu arbeiten, wenn wir das und das und das machen. Also Dämmmaßnahmen zum Beispiel, wie funktionieren die? Also da verfügt die Zimmerei über ein Netzwerk an Menschen, die auch in der Situation, vielleicht sogar, wenn ich noch gar keine Unterschrift geleistet habe, dann auch nochmal eben mitgucken. Warum denn nicht? Und wenn ich dem dann ein bisschen Geld dafür geben muss, ist es immer noch besser, als irgendein Haus zu kaufen, und ich weiß nicht so richtig, ob ich das richtig gemacht habe.
Ja, und ich würde sagen, das ist auch wirklich eine gute Sache. Ne? Ich meine, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, da suche ich mir auch irgendwie Kollegen, der vielleicht im Kfz-Bereich unterwegs ist und sagt, hey, kannst du nicht mitfahren? Und vielleicht habe ich nicht unbedingt einen Kollegen, der im Holzbau oder generell im Gebäudebau unterwegs ist. Da kann ich schlecht jemanden mitnehmen in so alte Substanz. Ja, aber angenommen, jetzt würde er sagen, okay, das lohnt eigentlich nicht. Und ich und meine Schwester oder ja, oder ich und Freunde von mir wollen da jetzt was Neues auf dem Grundstück bauen. Und wir wollten, ja, ich möchte schon was bauen, aber ich möchte nicht unbedingt eine eigene Tür zu ihnen haben und sagen, hallo, hier bin ich, dass ich da ständig reinlaufen kann. Dann gibt es ja natürlich auch so Modelle, wie zum Beispiel so ein Zweifamilienhaus oder ein Reihenhaus oder so.
Ja.
Das wäre ja durchaus das, was man machen kann. Und ich würde sagen, Holger, das wäre doch vielleicht was, wo wir uns in der nächsten Episode nochmal drüber unterhalten können, über so ein Thema, was ist eigentlich so mit Einfamilien-, Zweifamilienhäuser, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel ist ich kaufe ein großes Grundstück mit einem Haus drauf, und angenommen, es ist nicht erhaltenswert und das wird abgerissen. Ich baue ein Doppelhaus da drauf. Die Hälfte, die mir besser gefällt, behalte ich, und die andere Hälfte verkaufe ich. Oder ich habe sogar jemanden, mit dem ich sogar dort wohnen möchte. Dann möchte ich aber auch wissen, dass das gut gebaut ist. Und dann möchte ich auch nicht das Fernsehprogramm des Nachbarn nun jeden Abend hören. Auch das muss dann bedacht werden. Und da haben wir sehr gute Lösungen im Holzbau dazu, wie so etwas geht. Also gar keine Frage. Das soll alles mitgedacht werden. Ist eine sehr interessanter Ansatz, Sascha.
Sehr gut. Ja, dann sage ich erstmal, ja, danke für heute, für diesen Überblick. Das hat natürlich gezeigt, dass man immer wieder einzeln beurteilen muss, okay, was ist hier, wie ist das die Lage des Grundstücks, was steht da gerade für ein Bestandshaus drauf, um dann eine Entscheidung zu treffen. Habe aber auch mitgenommen, dass ich, sage ich mal, gerade im Bestand die Möglichkeit habe, durch Holzrahmenbau, ja, ohne meine Wohnung oder mein Haus quasi zu verlassen, doch nochmal eine Erweiterung machen kann, was ja auch sehr, sehr angenehm ist. Ja, und wir haben uns jetzt so ein bisschen darauf geeinigt, dass es wahrscheinlich nochmal nächsten Tag wird, wo wir uns dann so ein bisschen über, ja, das Reihenhaus und seine Tücken, sage ich mal, unterhalten werden. Nö, dann würde ich sagen, also das für den Holzrahmenbau. Haben wir noch was vergessen?
Nein, also es gibt noch ganz viel zu erzählen, natürlich. Es gibt sehr viele Facetten. Und ja, lass uns doch mal über das Reihenhaus sprechen und Brandschutz, Schallschutz, solche Fragen. Dann, wenn also Gebäude aneinander stehen, was ist dann eigentlich? Wie lösen wir das Ganze? Und auch da vielleicht so ein bisschen die Hemmung nehmen und zu sagen, es muss immer nur ein Haus sein auf einem Grundstück, sondern wir können da auch ein bisschen zusammenrücken und sehr viel Geld sparen dabei.
Sehr gut. Ja, ich finde, das klingt nach Plan. Dann werden wir das in der nächsten Episode machen. Wir sagen natürlich wieder, hey, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt ihr einfach bei uns im Instagram-Konto oder ihr schreibt es auf der Webseite oder ihr schreibt uns eine in Redaktion at das-moderne-haus.info. Da freuen wir uns mal riesig, wenn da Fragen ankommen. Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt rund um das Thema, ja, Baum mit Holz, dann schaut entweder auf der Webseite vorbei oder abonniert den Podcast. Wir sagen ganz herzlich Danke und wir hören uns in, wie viele Tagen hören wir uns eigentlich, Holger?
Auf 14 Tage?
Ah.
Verabreden wir uns.
So machen wir uns. Alles klar, dann sagen wir Dankeschön und bald, ciao.
Grüße an alle.